Ja, das ist schon deutlich geworden. Es geht heute Morgen ums Thema Einsamkeit. Wenn ich jetzt was anderes sagen würde, wäret ihr sicher überrascht. Aber das Thema heißt tatsächlich, so hilft der Glaube mir, mit Einsamkeit umzugehen. Und ich weiß nicht, warum du heute Morgen hier bist. Vielleicht bist du hier, weil du jeden Sonntag hier bist. Aber vielleicht ist es auch genau dein Thema, Einsamkeit. Oder du bist das erste Mal da und sagst, das ist mein Thema und deswegen komme ich hier in den Gottesdienst. Einsamkeit heißt ja nicht automatisch, ich bin allein. Also nicht jeder, der allein ist, ist automatisch einsam. Aber wenn ich einsam bin, dann kann, wie ich es eben gesagt habe, diese Einsamkeit mir wirklich die Freude am Leben nehmen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte meine theologische Ausbildung zu Ende, kam hier nach Stuttgart, um ein Praktikum in der Gemeinde zu beginnen. Das ist schon etwas länger her. Und mein Bruder hat mich freundlicherweise mit ein paar Möbeln hier nach Stuttgart gebracht. Und als er dann losfuhr wieder und ich da auf dem Bürgersteig stand, da wusste ich gar nicht, wie mir geschah. Da hat mich wirklich in diesem Moment so das Gefühl der Einsamkeit gepackt. Mir wurde bewusst, ich bin hier jetzt wirklich alleine. Meine vertraute Umgebung ist nicht mehr da. Alles das, was meine Geschichte ausgemacht hat, da gibt es jetzt einen Cut. Es beginnt etwas völlig Neues. Und manchmal freut man sich ja darauf, aber ich konnte das in dem Moment nicht. Und ich fing in diesem Moment tatsächlich an zu heulen. Stand da heulend auf dem Bürgersteig und normalerweise, wer mich kennt, ich bin nicht so emotional, aber da hat's mich gepackt. Und ich kenne durchaus auch andere Momente, wo ich Einsamkeit buchstäblich gefühlt habe. Ich weiß, ich war mal in einem längeren Auslandseinsatz mit relativ viel Amerikanern. Ich dachte, die sind ja so wie die Europäer und irgendwann habe ich registriert, das ist nicht so. Und da habe ich mich in manchen Momenten einsam gefühlt. Aber der Moment, als ich da auf diesem Bürgersteig stand und meinem Bruder nachschaute, das war so der heftigste Moment, an den ich mich erinnere. Also so schmerzhaft habe ich Einsamkeit nicht wieder erlebt. Und jetzt sagst du vielleicht, willkommen in meiner Welt. Das ist das, was ich jede Woche erlebe. Und deswegen bin ich heute Morgen da, damit du mir als Redner sagst, was ich tun kann, damit meine Einsamkeit verschwindet. Ich möchte es dir gleich sagen, ich kann dir das Gefühl der Einsamkeit heute Morgen wahrscheinlich nicht nehmen. Das ist auch nicht das Thema. Das Thema ist, so kann der Glaube mir helfen, mit Einsamkeit umzugehen. Und vielleicht kann ich dir einen Weg zeigen, wie der Glaube dir tatsächlich helfen kann, mit Einsamkeit umzugehen. Und ich möchte dich dazu mitnehmen an einen Ort in Jerusalem, den du heute noch besuchen kannst. Wir gehen in eine biblische Geschichte hinein, wo man sagen kann, hier genau war es. Wenn die Steine hier reden könnten, dann würden sie sagen, das ist hier passiert, was ihr gleich lest. Ja, ihr seht gleich den Text an der Wand und ihr seht von euch aus gesehen links dieses Bild, kann man vielleicht gar nicht so gut erkennen. Da oben ist ein Weg und dann schaut man relativ tief hinunter. Ihr seht ganz unten Treppen. Das war alles ein riesiger Teich, der sich auf 5 Säulenhallen erstreckt hat. Und die hat man dann ausgegraben. Und man kann sagen, hier genau war es. Hier genau war dieser Teich Bethesda, von dem wir jetzt lesen. In diesem Text, den ihr neben mir seht, der steht in Johannes 5 und ich lese da mal die ersten 16 Verse. Da geht es um Einsamkeit, auch um Einsamkeit. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit mit ihm so steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich steigt, werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel. Und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Also diese Geschichte ist ganz nah an Ostern passiert. Also vielleicht sehr ähnlich, wie wir heute tagemäßig unterwegs sind. Denn das Fest, von dem hier die Rede ist, wenn man den größeren Kontext liest, ist das Passafest. Passa heißt vorübergehen. Das war ein ganz großes Erinnerungsfest daran, dass Gottes Gerichtsengel damals in Ägypten an den Häusern der Juden vorüberging. Und der Engel ist vorübergegangen, weil die Juden ein Lamm geschlachtet haben und das Blut dann von diesem Lamm eben an die Türpfosten gestrichen haben. Und da, wo der Engel dieses Blut sah, da ging er vorüber und die Hausbewohner blieben am Leben. Und da, wo kein Blut war, da starb der erstgeborene Sohn. Wer von euch ist eigentlich der älteste Sohn der Familie? Ha, das sind einige. Ihr hättet nicht überlebt, wenn kein Blut an der Tür gewesen wäre. Und es war tatsächlich so. Da, wo kein Blut an der Tür war, da haben sie nicht überlebt. In jeder ägyptischen Familie, in jeder, starb der älteste Sohn. Und in jeder jüdischen Familie, da wo das Blut war, blieb der älteste Sohn am Leben. Und deswegen wurde dieser Tag gefeiert hier. Also da haben die Juden, da denken sie bis heute immer wieder noch daran, es ist ein Fest des Überlebens. Im Grunde genommen. Und es war ein Fest, auf das hat man sich vorbereitet, wie Weihnachten bei uns. Also wirklich intensivst vorbereitet. Man hat sich auf dieses Fest gefreut. Und Jesus, von dem die Bibel sagt, dass er Gottes Sohn ist, der Mensch geworden ist, der steckt nicht in diesen Vorbereitungen, sondern er geht an einen Ort, den ihr in diesem Bild gesehen habt, an einen Ort, an den man nicht gerne geht. Er geht zu einem Teich, an dem Leute ihr Leben verbrachten, die in der damaligen Gesellschaft nicht wirklich integriert waren. Es waren Menschen, die krank waren, die man zum Teil gar nicht heilen konnte. Menschen, die fast jede Hoffnung auf Besserung aufgegeben hatten. Und Jesus spricht jetzt eben einen Kranken an. Einen von vielen. Und Jesus fragt ihn: Willst du gesund werden? Und mir fällt die Antwort dieses Kranken auf. Also was ich so erwarten würde, wenn ich den Text geschrieben hätte, wäre, dass der Kranke dann sagt: Was für eine Frage! Natürlich will ich gesund werden! Aber Jesus fragt ihn: Willst du gesund werden? Und die Antwort dieses Mannes ist bezeichnend. Er sagt: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teig bringt oder wirft. Und wenn das Wasser sich bewegt, dann ist ein anderer da. Stell dir vor, du bist ewig der Zweite, wenn es gut kommt. Er war da wie alle anderen. Sie haben irgendwie sich an einen Strohhalm festgehalten. Kann Gott mich heilen? Und sie wussten, wenn das Wasser sich bewegt, dann habe ich vielleicht eine Chance darauf. Ich habe keinen Menschen. Hier kannst du die Einsamkeit mit Händen greifen. Und dabei waren doch da so viele. Er war allein in der Masse. Geht's dir auch so? Ich habe keinen Menschen. Einsamkeit kann mit Alleinsein zu tun haben, aber ich kann auch in meiner Ehe sehr einsam sein. Ich kann mich sehr unverstanden fühlen. Ich habe keinen Menschen. Ich habe gedacht, das trifft sehr gut, um Einsamkeit zu beschreiben. Ich habe keinen Menschen, wenn ich abends nach Hause komme. Ist egal, wann ich nach Hause komme. Es wartet sowieso niemand auf mich. Wir hören hier in diesem Text diesen Satz von einem Kranken. Ich habe mal eine Zeit lang sehr schwer kranke Menschen begleitet. Und nicht selten war es so, wenn die Krebsdiagnose da war, dann blieben die Freunde weg. Und zwar nicht, weil sie keine Beziehung mehr haben wollten, sondern sie wussten gar nicht, wie gehe ich damit um. Das war einfach ihre Unsicherheit, dass sie eben nicht mehr kamen und diesen Kranken besucht haben. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dass er hier sagt, ich habe keinen Menschen. Und vielleicht steckst du auch in einer Krise und du sagst, ich merke, jetzt, wo es drauf ankommt, habe ich keinen Menschen, ich bin einsam. Wenn gute Freunde gestorben sind, wenn der Ehepartner gestorben ist, dann kann Einsamkeit das Leben bestimmen und mir wird dann bewusst, ich habe keinen Menschen. Und wir haben ja auch in unserer Gesellschaft immer weniger das Konzept einer Großfamilie und deswegen ist Einsamkeit ein viel größeres Thema, als es das noch früher war. Der Mann hier wartet 38 Jahre, dass sich in seinem Leben etwas ändert. 38 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Kein Wunder, dass er hier so deprimiert klingt. Machen wir ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, Jesus fragt dich, willst du gesund werden? Oder um es mit dem Thema von heute Morgen zu sagen, willst du deine Einsamkeit loswerden? Was soll ich für dich tun, damit du deine Einsamkeit loswirst? Was würdest du antworten? Überleg mal, was würdest du sagen? Jesus dich fragt, willst du deine Einsamkeit loswerden? Würdest du vielleicht sagen, Gott, du hast gesagt, habe ich gelesen in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und deshalb gib mir einen Lebenspartner. Das könnte eine Antwort sein. Oder Gott, du hast es mir auf die Gene geschrieben, dass ich jemand anders brauche, dann gib mir doch bitte auch jemand anders. Gib mir einen Freundeskreis, mit dem ich Zeit verbringen kann, damit ich eben nicht mehr so allein bin. Die Bibel sagt sogar, ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Das ist super, wenn ich einen Freundeskreis hätte. Oder würdest du sagen, Jesus, gib mir bitte die Fähigkeit, auf andere Leute zuzugehen. Du weißt, ich bin nicht so kommunikativ, da matcht es nicht. Ich komme nicht auf den anderen zu. Bitte gib mir diese Möglichkeit. Was würdest du antworten auf die Frage, wie willst du deine Einsamkeit loswerden? Und stell dir vor, dir passiert dann genau das Gleiche wie unserem Mann hier am Teich Bethesda. Übrigens, Bethesda heißt Haus der Gnade. Also das war so ein Teich, da hat dieser Mann Gottes Gnade wirklich erlebt. Er wird gesund. Er wird gesund, das lesen wir hier. Also, ja, die Bibelleser lesen das so ein bisschen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sein Blut von Glückshormonen nur so überschwemmt war. Der Mann rollt seine Matte hier zusammen, auf der er gelegen hat. Und dann kann ich es mir so vorstellen, er probiert es wirklich aus und er merkt, hey, ich kann laufen. Das war 38 Jahre nicht so. Keine Ahnung, ob er überhaupt schon mal je laufen konnte. Laufen zu können ist noch großartiger, als die Möglichkeit zu haben, Freundschaften aufzubauen und Leute besuchen zu können. Vielleicht auch nicht mehr einsam sein zu müssen. Menschen zu haben, mit denen man gemeinsam unterwegs ist. Aber laufen zu können, das ist nicht wirklich wahrscheinlich dein Problem, aber Einsamkeit schon. Und jetzt stell dir vor, Gott wird genau das tun, was du eben in deinem Kopf hattest, was so aufgeploppt ist. Gott würde genau das tun, um deine Einsamkeit wegzunehmen. Das wäre doch super, oder? Also ich glaube wirklich, das wäre wie ein Sechser im Lotto. Wenn Jesus das tun würde, dann wäre das so ein richtiges Wow-Erlebnis. Ihr habt es im Chor gesungen, wir haben einen großen Gott und dann kann ich das auch erleben in meinem Alltag. Jesus nimmt mir meine Einsamkeit. Wie fühlt sich das an? Ich kann mir vorstellen, das fühlt sich so an, als ob so ein Zentnersack von meiner Schulter genommen wird. Und ich glaube, ich darf das auch, mal konkret darüber nachzudenken, was hilft mir denn, mit meiner Einsamkeit umzugehen? Und dann darf ich ja auch dafür beten und sagen, Gott, du kannst hier in mein Leben eingreifen, du kannst es tun. Der Mann in unserem Bericht hat Heilung erlebt und dadurch hat sich seine Situation enorm verbessert. Sein Leben war wieder lebenswert. Aber eine Beziehung zu Gott hat er nicht gehabt. Das macht dieser Text auch deutlich. Er bekommt ja Stress. So Stress mit den religiösen Führern seiner Zeit, weil er seine Matte trägt. Also das war so, als wenn wir schwimmen gehen, dann haben wir auch so eine Matte, die wir ausrollen und solche Matte war das. Auf der hat er gelegen und die trug er da eben unter seinem Arm und das haben andere Leute gesehen und es war strengstens verboten, weil es Arbeit war. Und am Sabbat durfte man nicht arbeiten. Und dann fragen sie ja diesen Mattenmann, so haben wir es gelesen, ja, wer hat dich denn gesund gemacht? Ruhe im Wald. Er wusste es gar nicht, wer ihn gesund gemacht hat. Er antwortet nicht, natürlich war das Jesus. Er kennt ihn gar nicht richtig. Und trotzdem merkt der Mann, irgendwie hat Gott in mein Leben eingegriffen. Und vielleicht findet man ihn gerade deshalb auch in der Kirche der damaligen Zeit, im Tempel. Da steht er. Vielleicht kennst du das auch. Da gibt es ganz schwierige Situationen in deinem Leben und die lösen sich. Und irgendwie merkst du, hey, das ist Gottes Handschrift in meinem Leben und du möchtest deinen Dank loswerden. Aber wo soll ich denn meinen Dank loswerden, wenn ich Gott gar nicht kenne? Du weißt gar nicht, was du machen sollst und vielleicht fällt dir es ähnlich ein, wie dem Mann hier. Du gehst in die Kirche, was soll ich jetzt hier tun? Soll ich hier was spenden? Soll ich irgendeine Kerze anzünden? Soll ich beten? Da gibt es manchmal so Bücher, wo du was reinschreiben kannst. Soll ich da reinschreiben? Gott vielleicht hat hier in meinem Alltag eingegriffen. Ich kann mir das so vorstellen. Der Mann steht da. Genau, der Mann steht da und dreht sich so ein bisschen zur Seite und plötzlich merkt er, Jesus steht neben ihm. Das sagt dieser Text hier. Jesus hat ihn gesucht, das wissen wir, weil der Text sagt, er findet ihn. Und Jesus sagt dann zu ihm, Schau dich an, du bist gesund geworden. Und dir würde Jesus vielleicht sagen, schau doch mal in deinen Kalender, wen du alles getroffen hast. Du bist nicht mehr einsam. Und du musst sagen, stimmt. Und dann erwartest du natürlich, also ich würde es erwarten, dass Jesus zu dir sagt, gratuliere, genieß dein geselliges Leben. Tschüss. Macht Jesus aber nicht. Er sagt hier auch zu mir, sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Jesus, was sagst du da? Freust du dich nicht mit mir? Weißt du überhaupt, wie Einsamkeit sich anfühlt? Weißt du das überhaupt, als Gott der Mensch geworden ist? Jesus schaut mir in die Augen und er sagt mir, ja, das weiß ich sehr gut. Ein paar Kapitel später wird dann Johannes, der das Evangelium hier niedergeschrieben hat, beschreiben, wie ich am Kreuz hänge. Und da habe ich Einsamkeit erlebt, wie kein Mensch sie je erleben wird. Als ich dort hing und die Nähe meines Vaters im Himmel so dringend gebraucht hätte, dem Moment hat er mich allein gelassen. Der Vater, mit dem ich von Ewigkeit her verbunden war, der mich mit einer Liebe geliebt hat, die für Menschen unbeschreiblich und unfassbar ist. Der Vater, mit dem ich ständig Blickkontakt hatte und mit einer 24/7 Gebetsleitung verbunden war. Und dieser Vater hat sein Gesicht von mir abgewendet. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Um mich herum war es dunkel. Ich war allein. Und ich konnte in diesem Moment nicht mehr Vater sagen. Ich konnte nur noch schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich allein gelassen? Warum muss ich diese Einsamkeit aushalten? Ich muss sie aushalten wegen der Sünde, wegen deiner Sünde. Als dein Schöpfer hat Gott Anspruch auf dein Leben, aber du hast diesen Anspruch immer wieder abgelehnt. Du hast dein eigenes Ding gemacht. Gott hat in deinem Leben keinen Platz gehabt. Er stand draußen vor der Tür. Und das kann ich nicht ungeschehen machen. Wenn es eine schreckliche Sünde gibt, dann ist es die, Gott wie Luft zu behandeln und zu meinen, das sei in Ordnung. Und deshalb habe ich sie wieder gut gemacht. Deshalb habe ich deine Schuld am Kreuz getragen. Du fragst mich, weiß ich, was Einsamkeit ist? Ja, das weiß ich. Weil ich die Einsamkeit für dich durchlebt habe. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wie sich höllische Einsamkeit und auch wie sich ewige Verlorenheit anfühlt. Das ist schlimmer, als 38 Jahre lang gelähmt zu sein. Und das ist auch schlimmer, als unter Einsamkeit leiden zu müssen. Und deswegen sage ich auch dir, sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Ich, Jesus, weiß, was schlimmer ist. Sündige nicht mehr. Das war dieser Satz hier. Man könnte auch sagen, kehre um von deinem Weg. Denn wenn du das nicht tust, dann wirst du erleben, was Jesus erlebt hat, getrennt zu sein von Gott für ewig, für immer. Jesus hat meine Dunkelheit durchlitten, weil er mit den Konsequenzen meiner Sünde bestraft wurde. Wir erinnern uns noch an das Passafest. Das ist ja so der Rahmen von dieser Begegnung hier am Teich Bethesda. Da ging es ums Vorübergehen. Da hat Gott bereits in die Geschichte eben hineingeschrieben, was später mit Jesus, mit seinem Sohn passieren wird. Er ist wie das Lamm damals bei diesem Passafest gestorben. damit Gott an meinem Leben vorübergehen kann, damit mein Schicksal eben nicht mehr ist, ich bin ewig von Gott getrennt. Oder um es mit einem anderen Vergleich zu sagen, Jesus ist ohne Sünde. Er hat unbefleckte Kleider und er bietet mir seine unbefleckten Kleider an. Schon in den Reinraum einer Firma komme ich nur mit einer ganz speziellen, keimarmen Kleidung. Und auch in Gottes Gegenwart komme ich nur mit einer Kleidung, die mich vor Gott gerecht gemacht hat. Und das sind die Kleider von Jesus. Jesus hat diesem Mann geholfen, wie wir es gelesen haben, die Not des Nicht-Gehen-Könnens und wahrscheinlich auch die Not der Einsamkeit. Ich habe keine Menschen. Diese Not zu nehmen. Aber Jesus macht auch deutlich, wenn mein Leben im grünen Bereich ist, ich aber von Gott getrennt bin, dann ist am Schluss alles nichts. Das macht dieser Text sehr deutlich. Chronische Krankheit tut unheimlich weh. Bin also mit jedem Tag dann damit konfrontiert. Einsamkeit tut weh. Und dass ich diese Einschränkungen loswerden will, ich glaube, das kann jeder verstehen. Aber Jesus macht mit seiner Aussage, sündige nicht mehr, auch deutlich, gehen zu können und Freunde zu haben, fühlt sich gut an. Aber es wird dein Leben niemals wirklich ganz erfüllen. Wenn ich diesen Mangel dann habe in meinem Leben, kann ich mir das gar nicht so vorstellen, weil ich denke, ja, das ist das Ziel, auf das gehe ich letztendlich zu. Wenn ich den Mangel schmerzhaft erlebe, dann will ich diesen Mangel logischerweise abstellen, natürlich. Aber ich habe keinen Blick dafür, dass Gott manchmal, nicht immer, aber manchmal auch Mangel benutzt, um mich näher zu sich zu ziehen. Auch den Mangel um Einsamkeit, um zu entdecken, die Gemeinschaft mit Menschen kann mich niemals so erfüllen wie die Gemeinschaft mit Gott. In tiefer Gemeinschaft mit Gott zu leben, gibt mir eine tiefe Überzeugung des Geborgenseins, den ein Mensch mir niemals geben kann. Wenn ich unter Einsamkeit leide, dann kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber wenn ich Gott kennenlerne, wenn ich seine Liebe kennenlerne, die Geborgenheit auch bei ihm erlebe, dann ist es etwas, was mich in Staunen bringt, um es vielleicht anzuknüpfen an diesen Mann hier am Teich Bethesda, wo es manchmal so ist, dass ich wirklich jubeln kann. Auch wenn der äußere Umstand immer noch da ist. Aber dieser äußere Umstand darf dann mein Leben nicht mehr dauerhaft einschränken. Natürlich gibt es Momente, wo mir Dinge wehtun. Aber ich weiß, Gott will mein Leben erfüllen und das ist so viel mehr. Wenn wir weiter mit Jesus hier im Johannesevangelium unterwegs sind, dann bekommen wir mit, wie Jesus aber auch ganz praktisch Menschen die Möglichkeit bietet, Einsamkeit in ihrem Leben ein Stück weit zu überwinden. Er war zum Beispiel mit 12 Jüngern unterwegs. Das waren Leute, um es vorsichtig zu formulieren, die waren sehr verschieden. Aber der Glaube an Jesus hat diese sehr verschiedenen Leute miteinander verbunden. Und auch wir in der Gemeinde sind sehr verschieden. Und wenn die Gemeinde mein Zuhause ist, dann kann mir das sehr helfen im Blick auf Gemeinschaft. Also Menschen zu finden, die auch mit Jesus unterwegs sind, wo ich merke, da ist eine tiefe Verbundenheit da, wie ich sie nicht habe in einem Schachclub oder in irgendeinem Kleintierzüchterverein oder was immer dein Hobby sein mag. Da geht es nur ums Hobby. In der Gemeinde geht es um das, was mich innerlich bewegt. Es geht um die tiefste Ausrichtung meines Lebens. Und wenn ich zu Gott gehöre, dann gehöre ich auch zu seiner Familie, der Gemeinde. Da hat Gott mich hineingestellt. Das ist nicht immer nur Glück. Also es gibt da auch Herausforderungen. So wie ich mir meine leiblichen Geschwister nicht aussuchen kann, so kann ich mir auch meine Glaubensgeschwister nicht aussuchen. Und ja, es stimmt. Man kann auch in einer Gemeinde einsam sein. Und deshalb ist es wichtig, dass man aber auch selber aktiv wird, dass man es macht wie Jesus. Er war bei den Menschen und er hat den Menschen gedient. Er hat nicht zuerst von den Leuten etwas erwartet, sondern das, was Jesus gemacht hat, ist, dass er den Leuten zunächst mal etwas gegeben hat. Und vielleicht ist es auch ein Weg, um meine Einsamkeit abzumildern, indem ich anderen Leuten Anteil an meinem Leben gebe und indem ich auch Anteil am Leben der anderen nehme, indem ich ihnen ganz praktisch helfe. Dazu bieten Hauskreise, irgendwelche Gemeindegruppen, private Gruppen genug Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist auch nicht zielführend, nur auf einen Partner zu warten und zu sagen, das ist das Ziel, wie meine Einsamkeit in meinem Leben bekämpft werden kann. Also, wenn mein Partner meine Einsamkeit bekämpfen soll, dann setze ich mich auf meinen Stuhl und warte. Ich glaube, da kann ich lange warten, da verträume ich mein Leben. Es ist besser, in meine Beziehung zu Gott zu investieren und aus dieser Beziehung heraus anderen zu dienen. Und wenn sich dann irgendwann mein Familienstand ändert, dann wird aber diese Grundeinstellung da bleiben. Ich will den anderen dienen. Und wenn ich dann erlebe, wie Gott mich mit seiner Gegenwart beschenkt, dann werde ich das, was ich bekommen habe, auch anderen logischerweise zurückgeben können. Völlig egal, ob ich Single bin oder ob ich verheiratet bin. So kann der Glaube mir helfen, mit Einsamkeit umzugehen. Das ist ja das Thema, um das es heute Morgen geht. Wir haben gemerkt, Glaube nimmt mir nicht unbedingt Einsamkeit weg. Wir haben gesehen, natürlich, eine Gemeinde kann mir helfen, in meiner Einsamkeit, die ich sehr bedrückend erlebe, das ein Stück weit abzumildern. Vor allen Dingen dann, wenn ich nicht zuerst erwarte. Ich glaube, wenn das meine Einstellung ist, ich erwarte ständig, dann werde ich enttäuscht werden. Sondern indem ich eben investiere und dann erlebe, da kommt was zurück. Vielleicht nicht an der gleichen Stelle, aber oft an irgendeiner anderen Stelle kommt was zurück. Aber der Glaube, von dem ich heute Morgen geredet habe, ist nicht in erster Linie ein Glaube, der uns Menschen verbindet und so die Einsamkeit auch nimmt. Es ist zuerst ein Glaube, der mich als Mensch mit Gott verbindet. Und diese Verbindung, die fehlt mir, ob ich das merke oder ob ich es nicht merke. Du kannst auch mit einem Handy ohne Akku durch die Gegend laufen und sagen, also wenn ich irgendjemand anrufen will, dann hole ich mein Handy aus der Tasche und dann rufe ich jemanden an. Nur, es funktioniert nicht, aber das weißt du noch gar nicht. Und so laufen Menschen ohne ihre Verbindung zu Gott durch den Alltag und denken, naja, ich kann ja jederzeit irgendwie mit Gott Kontakt aufnehmen. Nein, das kannst du nicht. Es ist zuerst dieser Glaube, der sich auf Gott ausrichtet und der begreift, hey, meine Verbindung zu Gott ist blockiert durch die Sünde. Und deswegen bin ich innerlich allein in dieser Welt unterwegs. Wir haben das im Rahmen dieser Reihe am ersten Abend gehört, wie ein Kind, das dann in einem Geschäft sich verlaufen hat und gar nicht mehr weiß, wo es ist. Und jemanden braucht, der dieses Kind findet. Wir waren heute Morgen an diesem Teich Bethesda und haben miterlebt, Jesus nimmt tatsächlich eine große äußere Not oder sogar zwei, Krankheit und Einsamkeit. Und ich bin überzeugt, Gott hat durchaus Wege, wo er auch dir deine Einsamkeit nehmen kann. Und du hast ja vorhin einen Vorschlag wahrscheinlich im Kopf gehabt, wo du gedacht hast, ja, wenn das so wäre, dann müsste ich nicht mehr einsam sein. Aber Jesus bleibt nicht bei dieser äußeren Not stehen. Es geht ihm um mehr. Es geht ihm um dich. Die Bibel bezeugt, Jesus ist auferstanden, nicht nur in Gedanken, sondern tatsächlich. Die Bibel sagt, er ist nach seiner Auferstehung von 500 Leuten, mehr als 500 Leuten gesehen worden, die sagen können, wir haben den auferstandenen Jesus gesehen. Wir sind ihm begegnet. Das sind keine Halluzinationen. Du kannst hier nicht mal mit einem anderen Menschen die gleiche Halluzination teilen. Dann wäre Urlaub sehr billig oder so. Und dieser auferstandene Jesus, der ist heute Morgen hier unsichtbar. So wie es eine reale, unsichtbare Welt Gottes gibt, die tatsächlich existiert, so ist Jesus da unsichtbar. Er steht vor dir, er sucht dich. Steht vor dir wie vor diesem Mann am Teich Bethesda. Und er sagt auch genau das Gleiche zu dir, was er zu diesem Mann gesagt hat. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Mit anderen Worten, kehre um. Von deinem sündigen, von deinem falschen Lebensweg, bring deine Sünde zu Jesus und erlebe, wie du tatsächlich eine Beziehung zu Gott bekommst. Gott kann manchmal eingreifen, das haben wir hier gesehen. Deine Situation verändert sich, aber du hast noch keine Beziehung zu ihm. Wenn du deine Rebellion gegenüber Gott aufgibst und wie ein Kind, das sich verlaufen hat, zum Vater zurückkehrst. Wenn du das möchtest, dann darfst du nach der Veranstaltung hier nach vorne kommen, wo das Kreuz steht. Da stehen Mitarbeiter bereit, die sehr gerne mit dir sprechen. Die Fragen, die du hast, die darfst du ansprechen, dass man sie klärt. Du brauchst keine Angst haben, dass man dir peinliche Fragen stellt. Aber was die Mitarbeiter noch sehr gerne machen, ist, dass sie mit dir zusammen beten. Und damit treten sie gemeinsam mit dir vor diesen lebendigen Gott. Und sie sprechen mit dir zusammen, mit diesem Gott, über das, was dich bewegt, was dich belastet, gerne auch in einem abgeschlossenen Raum, wenn du das möchtest, bei Jesus. Und das ist die gute Nachricht heute Morgen, darf ich meine Last loswerden. Er will mich aus meiner Einsamkeit rausholen und er möchte, dass ich wieder eine Beziehung zu Gott bekomme. Und deshalb hat er Einsamkeit erlebt. Deshalb ist er für meine Schuld gestorben. Er möchte, dass ich ihm glaube, dass er dort für meine Schuld hing, dass ich ihm heute glaube und dass der Glaube mir so helfen kann, mit meiner Einsamkeit umzugehen und dass der Glaube mir dann auch hilft, von Gott so erfüllt zu sein, dass ich die Einsamkeit in meinem Leben besser aushalten kann. Amen. Ich möchte noch beten, wir können sitzen bleiben dazu. Herr Jesus, danke für diese Beispiele, die du uns gibst, dass wir in dein Leben hineinschauen können, dass du durchaus äußere Schwierigkeiten zur Seite geräumt hast, aber dass du deutlich machst, es gibt mehr. Es gibt diese Beziehung zu dir. Und Herr, ich möchte dich bitten für jeden, der diese Beziehung heute Morgen noch nicht kennt, dass du dir Mut gibst, zu dir zu kommen, hier vorne ins Kreuz zu kommen. Und dass jeder, der diese Beziehung kennt, aber wo diese Beziehung eingeschlafen ist, sich wieder neu aufmacht zu dir oder der merkt, das sind Dinge in meinem Leben, die muss ich wirklich bereinigen. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst und dass es nicht nur ein Bekennen ist, sondern ein dir Bekennen, weil du trägst. Danke, dass wir wissen dürfen, bei dir ist wirklich Vergebung, wie wir es im Lied gehört haben. Du bist ein großer Gott. Amen.